Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin die Marie, das ist mein Mann Ruben. Wir sind verheiratet und wir haben gemeinsam in Wiedenest studiert. Das heißt, wir waren 3 Jahre auf der Bibelschule in Wiedenest und sind seit einem Jahr in Berlin. Ich arbeite seit einem Jahr bei International Justice Mission. Da hört ihr heute noch ein bisschen mehr drüber. Und Ruben arbeitet auch seit einem Jahr in Berlin. Und ich will euch mal mit in eine Sache in meinem Leben hineinnehmen, die schon immer irgendwie mich ausgezeichnet hat. Schon früher in der Schule stand in meiner Abschlusszeitung drin, boah, wenn irgendwer das Zeug hat, die Welt zu verändern, dann Marie. Oder auch ich war auf Freizeiten und Leute haben zu mir gesagt, boah Marie, du hast so das Potenzial, irgendwas in der Welt zu bewegen, ich sehe das in dir. Und ich habe das so gehört und ich dachte mir so, oh, cool, freut mich sehr zu hören. Aber ich war krass überfordert. Ich dachte mir so, okay, ist eine schöne Aussage, ist irgendwie auch ein Lob, ist irgendwie auch positiv, aber ich habe mich richtig unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich so dachte, es gibt so viel Leid auf dieser Welt, es gibt so viel Ungerechtigkeit, es gibt so viele Ecken und Kanten, wo wir anfangen könnten, dass ich am Anfang dachte, ja, lieb gemeinte Aussagen, aber ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Trotzdem war es immer ein großes Anliegen, irgendwie, wenn ich Ungerechtigkeit gesehen habe, irgendwas zu tun. Wir hatten zum Beispiel in meiner Klasse damals einen Junge, der war übergewichtig und hat leider sehr stark gerochen. Und er war in unserer Klasse, wurde richtig stark gemobbt. Und wir hatten in unserer Klasse einen Hauptmobber, der richtig angestiftet hat, diesen Jungen richtig fertig zu machen. Irgendwann war das so weit, dass die Kackhaufen genommen haben, eingepackt haben und ihm auf den Tisch gelegt haben. Und ich habe das gesehen und mein Herz ist zerbrochen. Ich dachte, was passiert gerade in meiner Klasse? Was? Das läuft so vieles gerade falsch. Wir waren da ungefähr in der 9. Klasse. Und ich habe dann gesagt, okay, komm, zu dem Jungen, der gemobbt wurde, komm, wir gehen mal kurz in die Ecke. Und habe den Hauptmobber einfach dazu geholt und habe gesagt, jetzt unterhaltet euch mal kurz. Till, so hieß der gemobbt wurde, sag mal kurz, was dir auf dem Herzen liegt. Und er hat gesagt, ey, ich kann mir keine Busfahrkarte leisten, ich muss mit dem Fahrrad zur Schule fahren und deswegen habe ich leider auch so einen intensiven Geruch und ich kann dafür nichts, ich versuche immer viel zu duschen und Deo und es funktioniert nicht. Und in dem Moment, als sie sich ausgeredet haben, hatten beide Tränen in den Augen, haben sich umarmt und derjenige, der ihn immer so dolle gemobbt hat, hat ihn in Schutz genommen. Und ich habe gemerkt, boah krass, wenn man manchmal so kleine Dinge tut, bewirken die vielleicht in dem ersten Moment nicht viel, aber trotzdem bringt es richtig was ins Rollen. Und ich habe gemerkt, boah, es ist krass, in die Gerechtigkeit zu sehen und irgendwie auch hineinzusprechen. Und trotzdem hatte ich in mir den Drang, noch mehr zu machen und noch größer zu sein. Und ich weiß nicht genau, wie es euch geht, ob ihr das Leid seht und euch fragt, boah, was kann ich da schon machen? Ob ihr vielleicht in Arbeitsverhältnissen selber drin steckt, wo euch eure Chefs ungerecht behandeln? Ob ihr vielleicht selber Chefs seid und eure Mitarbeiter schlecht behandelt? Ich glaube, es wechselt sehr schnell die Seite von den Leuten, die ungerecht behandelt wurden und dann andere Menschen ungerecht behandeln. Und ich kenne das auch aus Familiensituationen, dass man sich manchmal irgendwie ohnmächtig fühlt. Man sieht Ungerechtigkeiten, man merkt, da geht irgendwas kaputt, da funktioniert irgendwas nicht und was soll ich da schon machen? Genau, und ich will euch heute mal ein bisschen mit reinnehmen, wie kleine Schritte schon Großes bewirken können. Und dazu will ich euch mal mit in eine Bibelstelle nehmen im Alten Testament. Das ist eine Zeit, in der es den Israeliten nicht so gut ging. Zuvor war in Israel eine ganz große Hungersnot und die Israeliten sind nach Ägypten gegangen und Josef wurde davor schon dorthin verkauft als Sklave und hat sich sehr eng mit dem Pharao damals angefreundet und war ein angesehener Mann. Und viele Israeliten sind ihm hinterhergereist, seine ganzen Verwandten, seine Sippe waren in dem Land. Irgendwann ist aber Josef gestorben und seine ganzen Geschwister gestorben und die ganze Generation auch gestorben. Und ein neuer König ist an die Macht gekommen. Und dieser König hat in diesem Land regiert und hat die ganzen Israeliten in dem Land gesehen und dachte sich so, boah, die sind so stark, die sind so viele, irgendwas muss ich tun, damit sie nicht zu viel Macht kriegen. Und er hat dann angefangen, Aufseher einzusetzen und diese Aufseher über die Israeliten einzusetzen und sie schwerste körperliche Arbeit machen zu lassen. Das heißt, sie mussten zum Beispiel außerhalb der Städte so Aufbewahrungsstädte für Nahrung bauen oder andere Feldarbeiten machen. Und da hatten sie Aufseher, die sie halt bewachen sollten. Und trotzdem haben sich die Israeliten sehr vermehrt. Gerade als sie diese schwere Arbeit bekommen haben, wurden es immer, immer mehr und das Land wurde noch größer und noch stärker, dass der König wirklich sich gedacht hat, okay, das kann so nicht weitergehen und hat dann gesagt, okay, wir sollten diese Menschen versklaven, wir sollten sie misshandeln, wir sollten sie fertig machen und wir sollten ihnen das Leben wirklich, wirklich schwer machen, weil es funktioniert nicht, dass die Israeliten so eine Macht in unserem Land haben. Das heißt, sie wurden von den Ägyptern misshandelt, geschlagen, unter schwersten Bedingungen mussten sie weiterarbeiten, ohne Pausen. Und allein das hört sich für mich schon extrem schrecklich an. Das könnt ihr alles nachlesen im 2. Mose, erstes Kapitel. Sorry. Genau. Und für mich hört sich das allein schon richtig schlimm an. Menschen unterdrücken Menschen. Menschen, die eigentlich in diesem Land leben, um irgendwie an Essen zu kommen, um irgendwie an Nahrung zu kommen, die niemanden haben, der für sie ist und nur einen König haben, der gegen sie ist. Die Israeliten waren der Situation einfach wehrlos ausgesetzt. Und ich merke ganz oft, dass wir Christen uns viel mit den Israeliten vergleichen. Wir vergleichen uns oft mit dem Volk Israel. Aber an der Stelle glaube ich, dass gerade wir Deutschen uns mit Ägypten vergleichen müssen. Wir in Deutschland gehören eher zu den Menschen, die unterstützen, dass andere unterdrückt werden, als selber unterdrückt zu sein. Und wir in Deutschland leben in so einem guten, reichen und luxuriösen Land. Wir in Deutschland, an uns fehlt es nichts. Wir haben Klamotten, die für uns hergestellt werden. Wir haben Schuhe, wir haben elektronische Geräte, wir haben Nahrungsmittel, wir haben ganz viele Dinge, die uns in unserem Land dienen, die uns in unserem Land gut tun, aber vergessen ganz oft, wo sie herkommen und wer diese Sachen eigentlich hergestellt hat. Und ganz oft haben wir Dinge, die leider auf Kosten von anderen Menschen in unserem Land sind. Und ich merke, gerade wenn ich mich mit vielen Menschen unterhalte, dass viele Menschen gar nicht mitkriegen, wie moderne Sklaverei heutzutage funktioniert, wo es heutzutage überhaupt noch Sklaven gibt, wo es heutzutage überhaupt noch Menschen gibt, die in so einer Unterdrückung leben, die so ausgebeutet werden. Und die traurige Realität ist, dass es heutzutage 50 Millionen Menschen gibt, die in Sklaverei leben, die entweder in Sexsklaverei festgehalten werden, unter verschiedensten Dingen, online, wie aber auch in Bordellen und in Arbeitssklaverei. Und wir in Deutschland sind eines der reichsten Länder. Das heißt, wir in Deutschland als die Bundesrepublik Deutschland unterstützen das System an allen Ecken und Enden, wo wir nur können. Und ich will euch dazu später noch mal ein paar mehr Fakten geben und ein paar mehr Fakten nennen, wie heutzutage die moderne Sklaverei aussieht. Aber ich merke ganz oft, wenn ich gerade dieses Thema anspreche, ich merke gerade, wenn ich über dieses Thema spreche, dass in mir drinnen ein richtig schlechtes Gewissen entsteht. Ich denke mir so, boah, ich lebe zwar in Deutschland, aber ich will das doch gar nicht unterstützen. Ich bin zwar hier geboren, aber ich will doch gar nicht, dass ich da irgendeine Verbindung habe. Und die Geschichte in Ägypten damals ging auch noch weiter. Und da will ich euch wieder ein bisschen mit reinnehmen, denn damals in Ägypten hat auch nicht jeder Ägypter gewusst, was da gerade passiert mit den Sklaven, hat auch nicht jeder Ägypter gewusst, was da gerade abgeht. Und der König hatte ja, wie gesagt, die Aufseher eingesetzt und die Israeliten haben sich trotzdem so gut vermehrt, dass er damals gesagt hat, okay, dann hat er die Hebammen zu sich gerufen und denen gesagt, ey, bitte kümmert euch darum, sobald ihr seht, dass ein Mann geboren wurde, bringt ihn schon bei der Geburt um. Und die Hebammen haben das nicht übers Herz gebracht, die Hebammen konnten das nicht übers Herz bringen und haben den König daraufhin angelogen, gesagt, es funktioniert nicht, sobald wir bei den Israeliten eintreffen, sind die Kinder schon auf der Welt, wir können dagegen nichts machen. Und daraufhin hat der König dann gesagt, ja gut, wenn das so ist, dann erlasse ich ein Gesetz, dass alle Erstgeborenen oder alle Söhne, die die Israeliten weiterhin gebären werden, in Nil geschmissen werden sollen. Dass alle, die geboren werden, in Nil geschmissen werden. Und da möchte ich jetzt mal mit euch einsteigen und mal die Bibelstelle lesen. Ein Mann aus der Nachkommenschaft von Levi heiratete eine Frau, die ebenfalls zu den Nachkommen Levis gehörte. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Als sie sah, dass es ein gesundes, schönes Kind war, hielt sie es 3 Monate lang versteckt. Länger konnte sie es nicht verbergen. Deshalb besorgte sie sich ein Kästchen aus Binsen und dichtete es mit Pech ab, sodass es kein Wasser durchließ und legte das Kind hinein. Dann setzte sie das Kästchen in Schilf am Ufer des Nils. Die Schwester des Kindes versteckte sich in der Nähe, um zu sehen, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharaos an den Nil, um zu baden. Ihre Dienerinnen ließen sie am Ufer zurück. Auf einmal sah sie das Kästchen am Schilf. Sie schickte eine Dienerin hin, um es zu holen. Als sie es öffnete, fand sie darin einen weinenden Säugling, einen kleinen Junge, und voller Mitleid rief sie: Das ist einer von den Hebräerjungen. Die Schwester des Kindes kam aus ihrem Versteck und fragte: Soll ich eine hebräische Frau rufen, die das Kind stillen kann? Ja, tu das, sagte die Tochter des Pharaos. Da holte das junge Mädchen die Mutter des Kindes, und die Tochter des Pharaos sagte zu ihr: Nimm dieses Kind und still es für mich. Ich werde dich dafür bezahlen. So kam es, dass die Frau ihr eigenes Kind mit nach Hause nahm und stillen konnte. Als der Junge groß genug war, brachte sie ihn wieder zurück. Die Tochter des Pharaos nahm ihn als ihren Sohn an. Sie sagte: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Darum gab es ihm den Namen Mose. Voller Mitleid rief sie. Das heißt, die Tochter des Pharaos ist in einem Palast groß geworden. Sie ist in ihrer heilen Welt groß geworden. Sie hat in ihrem schicken Palast gewohnt, hat gar nicht gewusst, was außerhalb von ihrem Palast so abgeht, hat nicht gewusst, was außerhalb der Stadtgrenzen abgeht. Sie wusste, sie war nicht direkt in diesem Kontakt zu dieser Sklaverei. Aber in dem Moment, als sie dieses Baby aus dem Wasser geholt hat, es angeschaut hat, hat sie voller Mitleid gerufen. In dem Moment, wo wir realisieren, was in unserer Welt geschieht, in dem Moment, wo wir hinsehen, ist, glaube ich, die erste Reaktion, die wir haben, voller Mitleid zu rufen. Und so ging es auch der Pharaonentochter. Und sie hat damals dieses Leid gesehen, sie hat damals hingeschaut und hat einfach das gemacht, was in ihrer Macht stand. Oh, da ist ein Baby, ich hol's raus, was mache ich? Ich gebe es der Mutter zurück, damit sie es stillen kann. Sie wusste nicht, dass es die Mutter ist, sie hat es gestillt und sie hat es wiederbekommen. Das heißt, die Pharaotochter hat ihren kleinen Beitrag geleistet. Sie hat das Baby aus dem Wasser geholt, hat das Leid gesehen, hat sich darum gekümmert und hat sich dafür eingesetzt, dass es dem Baby gut geht. Und ich glaube, wir in Deutschland kriegen so oft auch gar nicht mit, was für Ungerechtigkeiten außerhalb von diesem Land passieren, was für Ungerechtigkeiten außerhalb von unserem Dorf passieren. Ich glaube schon, dass wir auch in unserem Land viel Ungerechtigkeit sehen, dass wir auch in Deutschland viel Ungerechtigkeit wahrnehmen, aber dass wir ganz oft vergessen, wieso wir in Deutschland überhaupt in so einem Luxus leben können, warum wir in Deutschland überhaupt zu jeder Tageszeit Essen kriegen, zu jeder Tageszeit Klamotten kriegen und zu jeder erdenklichen Sekunde uns alle Geräte leisten könnten, die es so gibt. Und die Realität ist, dass heutzutage noch super viele Menschen in genau solchen schlimmen Sklaverei-ähnlichen oder auch wirklich Sklavereien festgehalten werden. Und wir kriegen das so oft nicht mit. Wir sind so oft in unseren Palästen, dass wir gar nicht mitkriegen, was in anderen Ländern so vor sich geht und wo wir vielleicht voller Mitleid auch hinschauen könnten. Und ich will euch mal mitnehmen in eine Geschichte von Susila. Meine Kollegen waren vor ungefähr 5 Jahren in Indien gewesen und haben in Indien diese Frau getroffen. Und die Frau hat eine sehr bewegende Geschichte. Sie hat mehrere Kinder. Und ihr ältester Sohn ist eines Tages mit seinem Freund gemeinsam unterwegs gewesen und ist mit seinem Freund durch die Straßen gezogen. Und sie sind irgendwie an einen Geldhändler gelangt, bei dem der Freund was kaputt gemacht hat. Und der Freund sollte eigentlich dafür gerade stehen, dass er das wieder repariert. Der Freund ist aber abgehauen. Dann hat er den Sohn mitgenommen und in seine Lehmfabrik gesteckt und gesagt: Ich will, dass du mir das Geld zurückzahlst, das dein Freund bei uns kaputt gemacht hat. Und daraufhin wurde er einfach mitgenommen und die Mutter, Susila, hat sich richtig Sorgen gemacht, so: Wo ist mein Sohn? Was ist mit meinem Sohn passiert? Und sie hat sich richtig gefragt, dass sie irgendwann ihren Mann losgeschickt hat: Hey, geh mal nach unserem Sohn suchen, der kommt einfach nicht nach Hause, guck mal, wo der geblieben ist. Und auch der Vater kam irgendwie nicht mehr wieder zurück. Und Susila wunderte sich und hat sich wirklich gefragt, was passiert da eigentlich, und hat irgendwie versucht, ein bisschen im Dorf nachzufragen. Sie selber war aber hochschwanger und konnte nicht wirklich irgendwo hingehen, dass sie dann gesagt hat: Ja, okay, die älteren Töchter haben sich von alleine auf den Weg gemacht und nach ihm gesucht und kamen auch nicht zurück. Und als sie dann ihr Säugling geboren hat, ist sie losgegangen und hat sich selber auf die Suche begeben und hat dann herausgefunden, wo sich der Mann und ihre Kinder befinden. Und es war auf einer Lehmfabrik eingeschlossen und da wurden die Menschen festgehalten und mussten unter schlimmen Bedingungen, unter härtester Arbeit dieses Lehm aus der Erde holen und da weiterverarbeiten. Das waren aber Wächter, die das irgendwie bewacht haben und geschaut haben, dass keiner abhaut, weil der Sohn umgerechnet 1 Euro Schulden gemacht hat, aber am Tag für die Unterbringung in dieser Lehmfabrik 2 Euro bezahlen musste. Das heißt, er war in einer Schuldknechtschaft gefangen. Das bedeutet, er hatte Schulden, aber hat jeden Tag noch mehr Schulden angehäuft, dass er gar nicht aus diesem ganzen Prozess irgendwie auch nur rauskam. Deswegen hat der Vater gesagt: Ich möchte helfen, die Schulden mit abbezahlen. Aber dieser Leiter von dieser Lehmfabrik hat natürlich dafür gesorgt, dass immer mehr und immer mehr Schulden angehäuft wurden, dass manche Tage einfach nicht berechnet wurden, die sie da gearbeitet haben. Und so weiter. Auf jeden Fall ist Lucila dann auch dorthin und musste unter schlimmsten körperlichen Art und Weisen dort arbeiten, dass dann irgendwann ihre Muttermilch versiegt ist und sie nicht ihr Säugling weiter ernähren konnte und ihr Säugling anhand dessen dann auch gestorben ist. Und sie wollte ihr Säugling dann an einem Baum in der Nähe von einem Fluss begraben und sie hat dann dieses Loch gebuddelt, hat dann das Baby reingelegt und in dem Moment kam der Lehmleiter und hat gesagt, ich will nicht, dass sowas meinen Boden verpestet, hat es genommen und in den Fluss geschmissen. Und als mein Team vor 5 Jahren dort war, haben sie sie aufgenommen mit Videokamera, mit Tonaufnahmen und sie hat genau diese Geschichte an diesem Fluss erzählt und ihr sind die Tränen gelaufen, meinem Team sind die Tränen gelaufen. Die haben das kaum ausgehalten, dieses Leid so real zu sehen und so real zu erleben. Die Videografin, die wir dabei hatten, hat allerdings die Tonaufnahme nicht gut hinbekommen. Das bedeutet, wir hatten zwar das Video, aber kein einzig gesprochenes Wort. Und die Videografin ist dann zu ihr hingegangen, hat gesagt, boah, es tut mir so leid, die Tonaufnahme hat nicht funktioniert. Wäre es dir vielleicht möglich, das nochmal zu erzählen? Und daraufhin hat Cecilia gesagt, jedes Mal, wenn ich diese Geschichte erzähle, gehe ich innerlich durch eine richtige Hölle. Aber ich würde die Geschichte auch noch 1000 Mal erzählen, wenn es bedeutet, dass am anderen Ende der Erde Leute von dieser Geschichte hören. Und mich hat es so bewegt, dass diese Frau gesagt hat, boah, das ist ein Leid, das hier aktuell ist, das hier normal ist, wo Menschen unter schlimmsten Bedingungen arbeiten. Und ich kann euch noch mal kurz erzählen, wie dann daraus ein Happy End entstanden ist. Sie hat dann irgendwann das Handy von dem Wächter genommen und ihre Schwester angerufen und der Schwester mitgeteilt, wo sie sich gerade befindet. Und in dem Dorf in Indien hat die Schwester schon von IJM gehört gehabt und hat dann Bescheid gesagt den Kollegen, die dort in Indien gearbeitet haben. Und sie sind dann gemeinsam, haben diese Lehmfabrik ausgekundschaftet und sind dann irgendwann mit einem Sondereinsatzkommando dorthin gefahren, haben die ganzen Menschen befreit und in eine Nachsorgeeinrichtung gebracht. Und in dieser Nachsorgeeinrichtung haben dann mein Team diese Frau zum Beispiel kennengelernt, weil, das werde ich später auch nochmal erzählen, die Nachsorge gerade bei Menschen, die aus Sklaverei geholt werden, eines der wichtigsten Dinge ist, weil sie ganz oft gar keine andere Realität mehr kennen. Genau. Und ich finde, wenn man sich diese Predigt irgendwie so anhört, man kann mit so einer richtigen Schwere irgendwie gerade in sich haben, man kann mit so einer richtigen Schwere hier irgendwie rausgehen. Aber das ist gar nicht die Intention, die ich eigentlich mit dieser Predigt habe, weil ich glaube, das Wichtigste, was wir uns im Bewusstsein irgendwie rufen können, ist es, was für ein Privileg es ist, in Deutschland zu leben. Was für ein Privileg es ist, dass wir in Deutschland geboren wurden. Und das ist absolut nicht selbstverständlich, dass wir hier leben. Und ich finde, wir sollten uns dafür nicht schlecht fühlen, in diesem Land zu sein, aber wir sollten uns bewusst sein, was für Ressourcen wir vielleicht an die Hand gestellt bekommen oder was für eine Nicht-Selbstverständlichkeit es ist, in diesem Land hier zu leben, dass es absolutes Privileg ist, hier vor Ort zu sein. Und wir haben zum Beispiel bei IJM irgendwann so eine Kampagne gestartet, denn das Traurige ist einfach, heutzutage kostet ein Mensch in Sklaverei 80 Euro. Das heißt, wenn man sich heutzutage einen Menschen leisten will, muss man nur 80 Euro ausgeben, um den Mensch beispielsweise für sein Fischerboot zu holen und auf dem Fischerboot arbeiten zu lassen. Und wir haben dann irgendwann so 80 Euro entwickelt, um darauf aufmerksam zu machen, ey, wie sieht unser Konsum eigentlich aus? Wie gehen wir mit unserem Geld um und was machen wir eigentlich mit unserem Geld? Damals zum Beispiel im transatlantischen Sklavenhandel hat ein Mensch umgerechnet ungefähr 45.000 Dollar gekostet. Und da wurde sich richtig pfleglich um diesen Sklaven auch gekümmert. Und heutzutage ist es billiger, diesen Menschen auf die Straße zu schicken zum Sterben, als ihm irgendwie medizinische Versorgung zu geben. Und deswegen ist zum Beispiel so ein kleiner Step, den ich bei mir persönlich mache, ist, mir 80 Euro, ich habe mehrere Scheine in meinem Geldbeutel, einfach reinzutun. Und wenn ich irgendwo am Bezahlen bin, zu hinterfragen, brauche ich das gerade wirklich? Ist es gerade wirklich notwendig? Ist es gerade einfach nur ein Konsum, den ich mir holen und holen will, weil ich einfach in so einem Land lebe und sowieso ganz viel konsumieren kann? Oder ist es ein Punkt, ist es notwendig? Und irgendwie ganz oft, wenn ich dann diesen 80-Euro-Schein vor mir habe, merke ich so, boah, nee, ich brauche das eigentlich gerade nicht. Oder auch so ein anderer kleiner Schritt ist so, ich habe mich zum Beispiel dazu entschieden, ich will nicht mehr so viel in Fast Fashion investieren. Ich will nicht mehr so viel da rein investieren, dass viele, viele Menschen so leiden müssen, nur damit ich jedes Jahr die neueste Mode bekomme. Und ich bin zum Beispiel, aber das ist auch in Berlin ein kleiner Vorteil, viel mehr in Secondhand-Läden unterwegs oder auf Secondhand-Kaufshops, um zu überlegen, wo kann ich vielleicht Ressourcen, die wir in Deutschland haben, einfach mich selber hinterfragen, was kann ich tun, um das System nicht noch mehr zu unterstützen. Oder aber auch so ganz banal wieder, so wo man kleine Steps gehen kann, ist bei Schokolade. Es gibt so viele Schokoladen mittlerweile, die auch wirklich fair produziert werden, die wirklich, wo nachgeprüft wurde, dass die ganzen Lieferketten auch fair sind. Und da ist beispielsweise Tony's Chocolonies, sieht man auch bei Rewe und anderen Einkaufsläden, die kostet mehr, aber da weiß man, okay, das ist eine fair produzierte Schokolade. Und kleine Schritte können irgendwie Großes bringen. Ich finde das irgendwie so interessant, weil die Pharaonentochter hat damals gar nicht gewusst, als sie das Baby aus dem Wasser geholt hat, als sie sich einfach nur um dieses Leid kümmern wollte, dass sie in dem Moment den von Gott eingesetzten Retter aus dem Wasser geholt hat. Sie hat ihren kleinen Beitrag geleistet und hat damit Großes bewirkt. Und ich will mal nochmal ein paar Verse später auf eine Bibelstelle eingehen. Die steht auch im zweiten Kapitel weiter unten. So verging eine lange Zeit. Inzwischen war der König von Ägypten gestorben, aber die Lage der Israeliten hatte sich nicht gebessert. Sie stöhnten unter der Zwangsarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Schreien drang zu Gott und er erinnerte sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er wandte sich den Israeliten zu und kümmerte sich um sie. Letztlich ist Gott derjenige, der sich kümmern wird. Letztlich war Gott derjenige, der dafür gesorgt hat, dass die Israeliten aus der Sklaverei befreit wurden. Letztlich ist Gott derjenige, der das Weltgeschehen sieht und der in diesem Weltgeschehen agiert und arbeitet. Und wir Menschen, wir können nicht die Welt retten. Das, was mir damals zugesprochen wurde, du hast das Zeug, die Welt zu retten, niemals. Unter keinen Bedingungen könnte ich die Welt retten. Aber ich merke, dass Gott uns gerne dafür benutzen will. Gott braucht uns nicht, um diese Welt zu verändern. Aber ich glaube, Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit liebt und der es liebt, wenn wir Menschen unseren Beitrag dazu leisten, ein Stück weit mehr Gerechtigkeit in dieser Welt zu sehen und hineinzubringen. Und unsere Aufgabe ist es nicht, jetzt von vorne anzufangen, boah, okay, es gibt super viel Leid, super viele Menschen in Sklaverei und ich habe eh keine Chance, sondern sich selber zu überlegen, was ist mein kleiner Step, den ich tun kann, um einfach nicht dieses große Ganze zu unterstützen. Was ist mein kleiner Step, den ich leisten kann mit meinen Ressourcen von Zeit, von Geld, von wie auch immer, wo ich vielleicht andere Menschen aufmerksam mache, wo ich vielleicht mit anderen Menschen ins Gespräch komme oder wo ich meinen eigenen Konsum hinterfrage. Genau. Und ich habe hier noch ein Zitat von Mutter Teresa. Wir können keine großen Dinge vollbringen, nur kleine, aber die mit großer Liebe. Und das Beste ist, dass Jesus schon das Größte überhaupt für uns vollbracht hat. Letztlich hat Jesus für uns schon die Gerechtigkeit und die Gnade am Kreuz zusammengebracht und ist für uns gestorben, für die ganzen Fehler, die wir tun. Wir Menschen, wir werden unser Leben lang Fehler machen. Wir Menschen, wir leben auf dieser Erde und wir unterdrücken andere, andere unterdrücken wieder andere. Und ich glaube, wir werden niemals in eine Situation kommen, wo hier absoluter Frieden herrscht. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein, dass wir Christen haben, boah, wir haben einen, der für unsere Gerechtigkeit einsteht, der Gerechtigkeit liebt, der es liebt, wenn wir Menschen gerecht handeln, der hat am Kreuz schon diese Gnade, weil wir immer wieder Fehler tun werden und die Gerechtigkeit vereint. Und ich fände es cool, wenn wir an der Stelle gleich gemeinsam Abendmahl feiern. Weil Jesus für uns am Kreuz gestorben und auferstanden ist. Und in Jesus können wir letztlich die absolute Freiheit erlangen. Wir bei IJM haben das große Anliegen, dass Menschen in die Freiheit gelangen, aber auch in die Freiheit in Jesus gelangen. Und ich glaube, dass es eines der wichtigsten Punkte ist, in diesem ganzen Leid zu sehen, Jesus kämpft mit uns, Jesus kämpft für uns und Jesus hat letztlich den Kampf schon gewonnen. Jesus hat den Tod schon besiegt, hat den Tod besiegt, ist wieder auferstanden. Und deshalb lasst uns gleich, wenn wir das Brot essen, uns bewusst machen, dass Jesus sein Leib für uns gegeben hat. Und wenn wir gleich den Traubensaft trinken, uns bewusst machen, dass wir in einem neuen Bund mit Jesus leben, dass Jesus sein Blut gegeben hat, damit wir in einem neuen Bund leben können. In einem Bund, bei dem wir Gott ganz persönlich begegnen können. In einem Bund, bei dem wir im Hier und Jetzt Gottes Gegenwart erleben dürfen. Deswegen, wenn wir gleich das Brot essen, den Traubensaft trinken, lasst uns bewusst werden, dass Gott letztlich Gerechtigkeit schaffen wird in uns, für uns, in dieser Welt. Und dass Gott gestorben und auferstanden ist, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, damit wir in der Freiheit mit ihm leben können. Ich will gerne dafür noch beten. Vater, ich danke dir, dass du das Weltgeschehen siehst. Ich danke dir, dass du jeden einzelnen Menschen siehst, dass du die Würde von jedem einzelnen Menschen siehst. Und ich danke dir, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit wir hier auf dieser Erde schon in einer Freiheit leben dürfen, dass wir hier auf dieser Erde schon die Freiheit erleben dürfen, die du am Kreuz durch Gnade und Gerechtigkeit bewirkt hast. Ich danke dir, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir heute hier mit dir Gemeinschaft haben dürfen, damit wir heute hier Gemeinschaft mit dir und mit uns feiern können. Danke, dass wir das Abendmahl feiern dürfen, um uns daran zu erinnern, was du für uns getan hast, um uns daran zu erinnern, was dein Plan mit dieser Erde ist. Danke, Vater, dass du uns liebst, dass du uns siehst und dass wir hier gemeinsam als Geschwister sind und dir die Ehre geben wollen. Amen.